Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Auch in Amsterdam sind die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Das Rijksmuseum ist vorerst bis zum Monatsende geschlossen, ebenso das Van Gogh-Museum und das Stedelijk. Dort wurde gerade eine große Retrospektive des Medienkünstlers Nam June Paik installiert, eine Schau, die vorher schon in London zu sehen war und anschließend nach Chicago, San Francisco und Singapur weiterreisen soll. Doch auch hier macht Corona einen Strich durch die Rechnung. Die Eröffnung gestern Abend wurde abgesagt, doch unsere Kollegin Kerstin Schweighöfer war noch bei der vorgezogenen Pressebesichtigung dabei. Und sowas wird uns jetzt auch häufiger passieren, dass wir über Dinge berichten, die Sie vorerst nicht besuchen können. Lassen wir uns also ein auf Nam June Paiks raumfüllende Installation.
Eine geheimnisvolle Urwaldlandschaft in einem abgedunkelten Raum. Farne, Sträucher, Palmblätter, alle dunkelgrün. Und dazwischen, leuchtend, flimmernd, blitzend wie die Augen seltsamer Nachttiere, an die 40 Fernsehbildschirme. TV Garden heißt diese Installation aus der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Sie entstand in den 70er Jahren, so Kuratorin Leontine Kuhlewey.
Und das ist echt so futuristische Tuin.
Es ist ein futuristischer Garten. Oder wie Paik selbst dieses Werk genannt hat, eine Videolandschaft der Zukunft. Auf den Bildschirmen sind japanische Reklamespots zu sehen. Videos, die er selbst gemacht hat. Fragmente von Konzerten. Avantgarde-Musik von John Cage zum Beispiel. Alles durcheinander. Für Paik war das die Vision, wie Fernsehen in Zukunft aussehen könnte. Damals gab es lediglich zwei Sender. Doch Paik ging davon aus, dass wir in Zukunft Tausende von Sendern gleichzeitig sehen können. Und genau das ist durch das Internet ja auch eingetreten.
Das ist eigentlich mit Internet auch gewoon uitgekomen.
Nam June Paik, Visionär, Internetprophet, Vater der Videokunst. Bereits 1974 verwendete der in Seoul geborene Allround-Künstler den Begriff der Datenautobahn und sah voraus, welchen Einfluss die Massenmedien auf unsere Gesellschaft haben würden. Stedelijk-Direktor Rein Wolfs.
Paik hat immer Dinge vorweggenommen, die später dann aufgenommen wurden. Er ist so einflussreich gewesen, seine Art und Weise, wie er Video manipuliert hat, wie er Videoclips avant la lettre gemacht hat, wie er sich schon früh auch auf diesem Zeitdauer von 4 Minuten ungefähr für ein Videowerk verständigt hat für sich selber. Das sind alles Dinge, die später auch in der allgemeinen, breiteren, in der Popkultur zum Tragen gekommen sind.
Gleich im ersten Saal steht der TV-Buddha, eines von Paiks berühmtesten Werken. Eine Buddha-Figur aus dem 18. Jahrhundert sitzt vor einem Monitor und betrachtet sich selbst, während sie gefilmt wird. Ost und West kommen hier zusammen, moderne Technologie und die uralte Kunst der Meditation. Der kritische Unterton: Müssen wir wirklich alles akzeptieren, was uns vorgesetzt wird? Fernsehen macht passiv und träge, auch das hat Paik vorausgesehen und den Betrachter immer wieder aktiv mit einbezogen. Ausstellungsbesucher können die eigene Silhouette dreifarbig auf eine riesige Leinwand zaubern oder mit einem Empfänger über ein Magnetband streichen und ihren eigenen Sound herstellen. Die entscheidenden Impulse für seine künstlerische Entwicklung erhielt Paik im Rheinland. In Düsseldorf lernte er Josef Beuys kennen, schloss sich der neodadaistischen Künstlerbewegung Fluxus an und wurde 1979 Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Direktor Wolfs.
Paik war für Deutschland war einer der Fluxuskünstler. Und das wird im Ausland anders wahrgenommen zum Teil, aber in Deutschland war er mit Beuys und mit den anderen. Und Paik hat sehr viel mit Musikern auch zusammengearbeitet, wie das auch bei Fluxus der Fall war. Er wurde eigentlich maßgeblich auch beeinflusst von Musikern, würde ich fast sagen, von Cage und von Charlotte Moorman und von den anderen.
Die amerikanische Cellistin Charlotte Moorman wurde zu seiner wichtigsten künstlerischen Partnerin. Zwei Performances mit ihr machten Paik weltberühmt und entfachten einen Skandal. Denn die schöne Musikerin spielte darin oben ohne Cello. Paik selbst ließ sich zwischen Moormans Beine klemmen, von ihr über seinen nackten Rücken streichen und das bürgerliche Publikum nach Luft schnappen, so Kuratorin Kuhlewey.
Sie war so bekannt als die Topless-Celliste.
Mormon hatte sich einen Namen als Oben-ohne-Cellistin gemacht. In New York ist sie deshalb 1969 von der Polizei verhaftet worden. Daraufhin machte Pike für sie den TV-Bra, einen BH aus zwei winzigen Fernsehgeräten. Mit dem ist sie dann aufgetreten. Monumentaler Abschluss der Schau ist die Sistine Chapel, ein Werk, das Pike 1993 auf der Biennale in Venedig im Deutschen Pavillon gezeigt hatte, das ihm den Goldenen Löwen einbrachte und das nun erstmals wieder zu sehen ist. Eine schwindlig machende Multimedia-Installation aus 34 Beamern, die Elemente aus Pikes Oeuvre an Decke und Wände projizieren, sodass dem Zuschauer Hören und Sehen vergeht. Meine Kunst soll nicht langweilig sein, lautete Pikes Credo. Meine Ausstellungen sollen nicht so starr und öde sein wie die meisten anderen Ausstellungen, die im Museum vor sich hinstauben.